wie gut für Sie, liebes Publikum, wie gut auch für mich, dass Sie Anja Uttler eben vor der Preisübergabe sprechen gehört haben. Sie haben jetzt schon mehr als nur eine Ahnung davon, was dichterisches Sprechen für Anja Uttler bedeutet. Dass im Kraftfeld zwischen geschriebenem und gesprochenem Text und zwischen der Dichterin und der Wahrnehmung der Lesenden und Hörenden der Ausgangs-, der Dreh- und Angelpunkt ihres poetischen Tuns liegt. Das Sprechen und das Sich-Ereignen fällt in eins. Der Text wird zum Ereignis, das Wirklichkeit nicht nachbildet, sondern an sich zeigt und in actu erzeugt. Poetisches Sprechen bedeutet für Anja Uttler, explorativ Räume zu ersprechen, Wirklichkeitsräume auszuloten, Möglichkeitsräume zu öffnen, indem man sich, ich zitiere, zweifelnd, fragend, tastend, etwas anderes, Fremdes hersagt. Und für uns? Ein Selbstgespräch vermittels Fremden, in dem sich die Rezipientin ins Gehörte einsetzt, die Lücken probeweise ausfüllt und die eigene Beziehung zum Gesagten auslotet. Anja Uttlers Texte sind oft hybrid angelegt. Es gibt meist eine Schrift und eine Hörform, die sich ineinander verzweigen, aneinander reiben, miteinander weiterarbeiten. Ihre erste Gedichtsammlung aus dem Jahr 1999 hieß bezeichnenderweise Aufsagen. Diese verkörperte, mit Anja Uttler, mit Juri Lewin gesprochene, sonderbare Rede ist, so denke ich, mehr als das, was Erika Fischer-Lichte mit Performance beschreibt. Mit »Es beginnt« geht Anja Uttler aufs Ganze. Volles Risiko, während sie mit Heißenbüttel versucht, das Sagbare zu sagen. Ich zitiere aus einem Impulsreferat beim Gründungstreffen von Babelsprech. Dort, wo die Sprechende wirklich spricht und keinen Sicherheitsabstand zum eigenen Sprechen einhält, ist das Risiko fundamental. Denn für sie wird mit dem Sprechen immer etwas geschehen sein, das sich nicht ungeschehen machen lässt. Es ist wie bei einer Liebeserklärung. Mit ihr verändert sich ebenfalls die Welt ohne Möglichkeit des Widerrufs. Dem Band »Es beginnt« könnte man Bert Papenfuß Vers als Motto voranstellen: »Ich schreibe, so laut ich kann«. Sie haben sie gehört und erlebt, die vergegenwärtigende Emotionalität der Stimme, das beidseitige Ausgeliefertsein der Stimme und durch die Stimme, die die Rezipientin, so Uttler in der Abschlusspublikation eines Forschungsprojekts über die poetische Erfahrung gesprochener Dichte, manchmal sehr mitreißend heißt der Band, die die Rezipientin als Schall am ganzen Körper trifft. Die Stimme, ein Schwellenphänomen, mit Doris Kolesch und Sibylle Krämer zwischen Soma und Semantik, Leib und Geist, Sinnlichkeit und Sinn. Und der Text als Sprechereignis, die Dichterin als Sprechkörper. Ein Körper mit Augen und Stimme, von der, wie Dieter Mersch es beschreibt, ein Imperativ ausgeht. Ein »Hör mich an«. Oder mit Anja Uttler. In der Stimme spricht sich ein Mensch nicht nur gedanklich und körperlich unverwechselbar aus, in ihr verkörpert sich auch seine zeitliche und räumliche Begrenztheit. Sie und er können in jedem Moment untergehen. Gerade im Vorführen dieser Gefährdung entfaltet sich ihre Forderung nach Respekt. Lass es mich jetzt und hier sagen, solange es noch geht. Wir können uns diesem akuten Anruf nicht entziehen, wollen wir nicht diesen ethischen Imperativ zurückweisen. Für Johann Gottfried Herder, der sich auskennt mit der Poesie menschlicher Empfindung, mit der Zaubergewalt, die eine menschliche Stimme und der menschliche Vortrag hat, ist an unserer Mitempfindung mit der Stimme lebendiger Mitgeschöpfe nicht zu zweifeln. Und Herder kommt zu dem Schluss, dass der Mensch ein allgemeiner Teilnehmer, ein Akroatiker des Universums sei, dass er jedem erregten Wesen, dessen Stimme zu ihm gelangt, sein Mitgefühl leihen müsse. Akroasis, das ist ein Begriff aus der griechischen antiken Pädagogik, der den Prozess des Lernens durch Zuhören im Gegensatz zum Sehen bezeichnet, im Gegensatz zu Aisthesis. Lassen Sie uns also als allgemeine Teilnehmer des Universums Uttlers Gedichten als Akroatiker begegnen. Nochmal Anja Uttler, die Stimme des anderen sagt, hör mich an. Sie bindet mich über das Hören als Zeitsinn hinein in ihre Zeit. Sie übernimmt für mich die Taktung. Will ich dabei sein, muss ich ihr folgen. Folgen wir also Anja Uttler und ihrer Taktung. Es beginnt der Tag. 208 Mal beginnt so der Tag in Anja Uttlers Es beginnt Trauerrefrain. 208 Mal beginnt der Tag mit diesen vier Worten, mit diesen fünf Silben. Es beginnt der Tag. Beim 209. Mal sind es nur drei Silben. Es beginnt. Aber 208 Mal sieht die Leserin eine weiße Seite mit einem meist vierzeiligen, selten zwei- oder dreizeiligen Text, der mit diesen vier Worten in der ersten Zeile beginnt. Utler nennt sie Haikus mit zusätzlicher Zeile. Meist haben sie das Silbenmuster 5-7-5-7, drumherum sehr viel Weißraum, gewissermaßen typografischer Heilraum. 208 Mal, es beginnt der Tag. Das macht etwas mit der Leserin. Und ich vermute, Sie denken sich gerade, ja, das macht auch was mit den Hörerinnen und Hörern. Response würde Anja Utler das vielleicht nennen. Und das nicht einmal, so Anja Utler in ihrer Mainzer Poetikvorlesung, sondern sich wiederholend, als insistierende Gegenwart eines Jetzt und Jetzt und Jetzt. 209 Mal Gegenwart. In seinen Hildesheimer Vorlesungen, publiziert unter dem Titel Poesie und Wiederholung, sagt Urs Engeler, Poesie schafft Wiederholung, Poesie wiederholt und Poesie gibt durch Wiederholung zu verstehen. Nun betont Anja Utler so einleuchtend, wie klug, dass sie gattungsfluid sei. Sie selbst spricht von literarischen Veröffentlichungen und sie bittet darum, von dem Wort Gedichtband Abstand zu nehmen. Und was wäre ich für eine Laudatorin, wenn ich dieser Bitte der Preisträgerin nicht nachkäme? Ich nehme Abstand von dem Wort Gedichtband und ich bemühe mich auch von dem Wort Gedicht, vielleicht sogar von Lyrik oder von Poesie Abstand zu nehmen. Und ich kann nur hoffen, dass mir nichts rausrutscht, zumal ich glaube, dass Anja Utler ureigenste Potenziale von Gedichten, von Lyrik, von Poesie aufruft. In ihren Worten, die Lyrik hat das Potenzial, die in der täglichen Wiederholung gebannten Koordinaten in ihre eigentliche Sprunghaftigkeit zu schrecken und eine befreiende Unsicherheit zu schaffen. Und ich kann auch, Disclaimer, ich kann nicht vermeiden, dass andere Stimmen, die ich zitiere, von Gedichten sprechen. Urs Engeler sagt sogar, dass es etwas gibt, das den für Gedichte entscheidenden Unterschied zu allen anderen Texten macht. Das ist, so Engeler, die Wiederholung. Lyrik oder nicht, als Literaturwissenschaftlerin springe ich an auf Gattungsbezeichnungen. Vor allem, wenn sie mir als Paratexte angeboten werden. Paratexte, das Beiwerk des Buches, Sachen, die so beispielsweise auf dem Umschlag stehen. 2020 in der Edition Korrespondenzen, im dunklen Auberginen, kommen sehen, etwas eingerückt, kleinere Type, blau, Lobgesang, Lobgesang. 2023 in der Edition Korrespondenzen, violett, es beginnt, eingezogen, kleinere Type, leuchtend blau, Trauerrefrain. Sie sehen, wie nach, ich glaube, 5 Bänden in der wunderbaren Edition Korrespondenzen, ausgenommen ist der Band Brinnen aus dem Jahr 2006, Reto Ziegler ein neues Format spendiert. Ein Format, das den Vierzeilern besser passt. Die charakteristische Eureka erscheint hier obendrein etwas größer als sonst. Trauerrefrain finde ich im Gegensatz zu Lobgesang in keinem Wörterbuch. Ich finde dieses Wort nur auf diesem Band. Dabei ist die Trauer seit Jahrtausenden in der Literatur und sie ist gattungsstiftend. Denken Sie an die Nenie, die es nicht erst bei Schiller, sondern schon bei Horaz, Ovid gibt, an die Totenklage, den Trennos, das barocke Epizidium, Traueroden. Denken Sie an die Elegie oder gewissermaßen als Widerrede an den Trost, Consolatio, Trost in allen poetischen Formen. Trauerrefrain. Der Terminus Refrain bezeichnet, sagt uns Rüdiger Zümner im Reallexikon der Literaturwissenschaft, wiederkehrende Zeilen in Liedern. Etwas technischer, ein Refrain liegt vor bei, Zitat, Übereinstimmung des Sprachmaterials in analogen Positionen strophischer Gedichte. Der Begriffsname, so Zümner zur Wortgeschichte, leitet sich her von lateinisch refringere, wiederbrechen, beziehungsweise vom vulgärlateinischen refractum, Bruchstück, und wird über die Vermittlung des provenzalischen refrange, das Brechen der wiederkehrenden Meereswellen, Mitte des 17. Jahrhunderts ins Deutsche eingeführt. Und zwar genauer 1648 im ersten Band von Georg Philipp Hasdörfers poetischem Trichter. Schlägt man dort nach, so liest man, dass in den kurzen Gedichten und sonderlich auch in den Liedern der Nachdruck in der letzten Reimzeile sein soll, als welche in des Lesers Gedächtnis am besten verharret. Ich wiederhole Dinge, die mir wichtig sind und damit andere sie sich merken. Ich wiederhole sprachliche Strukturen, aber auch um eine Ordnung herzustellen, um Orientierung zu schaffen. Für mich und für andere. Denken Sie an das Gebet, denken Sie an die Litanei, an Beschwörungsformeln, Zaubersprüche. Die basale Orientierung durch Wiederholung einer poetischen Basisration ermöglicht es auch, in der Wiederholung die Variation zu entdecken. Es beginnt der Tag und die Bilder binden nicht. Es beginnt der Tag, die Bilder binden nicht. Es liegen parallel Tisch, Arm, übliches Besteck. Wenn die Bilder nicht binden, kann es vielleicht die Wiederholung als poetisches Minimalbesteck. Der Tag beginnt oft mit einer phänomenologischen Bestandsaufnahme, die Halt sucht und dabei um ihre eigene Unzulänglichkeit weiß. Dahinter fliegt der Kosmos auseinander. Das diarische Strukturprinzip stiftet Ordnung. Ein Journal, ein Tagebuch, ein Kalender. Die vier Worte als Aufbruch in einen Möglichkeitsraum ins Offene, aber der Tag streicht die Potentialität mit seiner unerbittlichen, unabweisbaren Faktualität durch. Sie haben es gehört, es beginnt der Tag. Kalender misst, wie Zeit geschieht bis zum Beginn, misst das. Was bleibt ohne Maß? Es beginnt der Tag, maßlos in, nach allen, die nicht tot sein müssten, es nicht dürfen und es sind. Maßlosigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht sind die Themen, die ausgetragen werden, die aber zugleich, und das macht die Wucht dieses Bandes aus, in aller Anstrengung analytisch, offen, vorgeführt, vergegenwärtigt werden mit poetischen Mitteln. Wenn wir auf die Wiederholung im Gedicht achten, so Urs Engeler, wiederholen wir das Gedicht und wir bringen es so wiederholt hervor. Wir können ihm so beim Werden und beim Sein zusehen und zuhören. Beim Hören erleben Sie in der Wiederholung wie bei Minimal Music die kleinen Verschiebungen. Bei der Lektüre werden Sie aufmerksam für minimale Abweichungen, etwa in der Interpunktion. Gedankenstrich, Doppelpunkt, Komma gehören zu Anja Uttlers Präzisionswerkzeugen, wie die Buchstaben, Laute, Silben, Wörter in den akribisch konstellierten Mikroarenen der Texte, die, wie Thomas Kling, wissen, dass sie immer Fragment bleiben müssen. Bis in die kleinsten Bestandteile zergliedert wird die eigene Sprache. Zerlegt werden Versatzstücke anderer Sprachen, Stimmen, Texte aller Art. Zählet, dass nicht eines fehlt. Refraktum, Bruchstück. Wiederholung ist, sagt Urs Engeler, eine Art Magnet. Sie zieht bestimmte Teile an, sie sammelt sie ein. Sie sammelt Fragmente, Worte aus russischen Medien, die promovierte Slawistin und die Übersetzerin aufstören. Fragmente anderer Stimmen werden angezogen, die Hand, Sie haben davon gehört, als Antonomasie, als Umbenennung gebraucht, um den Namen Putin nicht aussprechen zu müssen. The Hand aus Laurie Andersons gespenstischem Song O Superman. Versbruchstücke, Fragmente, nicht nur aus dem Wiegenlied Weißt du wie viel, auch ein berühmter Anfangsrefrain, sondern auch aus anderen Texten werden von dem Magneten Es beginnt der Tag angezogen. Die Rennebahn aus Andreas Gryphius' Vanitas Sonett Abend, wo Tier und Vögel waren, trauert Itz, die Einsamkeit des Lebens kommt mir vor als eine Rennebahn. Oder Verse aus dem großartigen Gedicht der polnischen Dichterin und Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska, Irgendwelche Leute in der Übersetzung von Karl Dedecius, das 6 Seiten lang den Ton angibt. Und es muss hierhin, ist es doch selbst ein Meisterwerk der subtilen Wiederholung. Es beginnt der Tag, wiederholt Szymborska, irgendwelche Leute auf der Flucht vor irgendwelchen Leuten, sie hinterlassen irgendwie ihr Ein und Alles. In Harsdörfers poetischem Trichter lesen wir, wann man etwan ein Verlangen oder ein Anliegen ausdrücken will, muss dasselbige oftmals wiederholet werden. Und diese Dichtung hat ein Verlangen und sie hat ein Anliegen. Sie ist akut, sie ist dringlich, das spüren, lesen, hören wir. Und mehr darüber erfahren wir nach einem blauen Einzelblatt, das den enteilten Gedichten folgt. Dort beginnt der Essay, es beginnt, immer in Begleitung ein Plädoyer, auch die haarigen Gefühle zu denken. Und Uttlers Text beginnt so. Am 24.02.22, als Putins Russland die Ukrainerinnen und ihr Land großflächig angriff, begann ich zu sinken. Mich schluckte ein Gefühl und es transformierte mich. Ich verwandelte mich in eine Trauernde. Ich hatte das nicht kommen sehen. Der Essay, so Uttler, ist ein guter Ort. Er reagiert auf Diskussionen und versteht sich selbst als Gesprächsbeitrag, anders als literarische Texte, die zunächst Erfahrung sind. Und der Essay ist, das wissen wir nicht zuletzt von Adorno, eine tastende, eine explorative Form, die Fragen stellt und sie auch offen lassen darf. So ergänzt er Uttlers Poesie der Selbstbefragung, der Selbstbeobachtung. In ihrer Thomas-Kling-Poetik-Vorlesung spricht Anja Uttler über den Widerstand der DichterInnen gegen die Setzung: Wo Gedicht, da Gefühl, wo Gefühl, da Gedicht. Und trotzdem meine ich, sagt sie, die Beziehung zwischen Gedichten und Gefühlen verlangen nach einer Wiedervorlage. Jetzt ist, so scheint es, der Moment gekommen, diese Akte erneut zu öffnen. Und wie tut dieser Essay das? Er beschreibt analytisch unerbittlich die Schockstarre, in die die Dichterin durch die Einsicht in die Übermacht des unfassbaren Vernichtungswillens versetzt wurde. Er beschreibt die Trauer, die sie lähmt, ebenso wie die Frage nach der Legitimation dieser Trauer angesichts des Verlusts eines liebgewonnenen Weltbilds im Vergleich zur Trauer derjenigen, die Menschen verloren haben, verlieren. Und er beschreibt die Zusatzemotionen, die diese Fragen auslösen. Scham, Selbsthass, Ohnmacht, Rat und Hilflosigkeit, Hass. Der Essay enthält eine brillante und ergreifende Hassrede. Hass auf Wladimir Putin. Wut, weil es, Zitat, keinen Willen gab und gibt, eine global wirksame Autokratenbremse auf- und durchzusetzen, wie sie unlängst etwa der Aufruf von NobelpreisträgerInnen wie Svetlana Alexejewitsch, Elfriede Jelinek, Hertha Müller und anderen einfordert. No more tolerance to Putins Regime. Uttlers Essay beschreibt, wie sie immer aufs Neue versucht, sich in den Tag einzufädeln, wie ihre normale Arbeit, ihr Engagement für die Sache der Dichtung und der DichterInnen, etwa als Mitglied im Vorstand des Netzwerks Lyrik, wie ihr ihre Arbeit entgleitet. Nur noch sprechen, hören, zuhören, schreiben geht. Aber ich verlor mein dichterisches Konzept. Diese Einsicht in die Unzulänglichkeit der eigenen Poetik angesichts des Zustands der Welt, das ist die Ausgangslage, deren Radikalität der Neujustierung mich beeindruckt. Ein Bruch mit dem eigenen Tun? Das glaube ich nicht. Zäsur, Kontinuität oder radikale Konsequenz? In ihrer Mainzer Poetikvorlesung 2007 beschrieb Anja Uttler poetisches Sprechen als ein exploratives, weil Welt selbst sprachexploratives Sprechen ein exploratives, befreiende Unsicherheiten eröffnendes und auslotendes Gegenwartsprechen, das nur im Gedicht zu haben ist. Und schon immer ging es ihr um Zeugenschaft, um das Angegriffensein, die Bereitschaft, sich selbst angreifbar zu machen. Sicher, ein Schritt heraus aus der Kontinuität eines poetischen Werks, vor allem aber die Radikalisierung einer Poetik, um einen hohen Preis, den man als poetischen Kontrollverlust beschreiben könnte. Zitat: Angesichts von Russlands großflächigem Angriff auf die Ukraine kollabierte meine kompositorische Position. Ich fiel in meinen Trauerprozess und konnte mich nur noch an ihm entlangschreiben. Ich war ins Gegenteil von Konzept und Kontrolle geraten und dort wusste ich nicht, was ich eigentlich tat. Der Essay beschreibt das Skandalon der 209 Haikus, das für Uttler darin besteht, Zitat, eine poetische Dokumentation an einem laufenden emotionalen Prozess entlang zu führen, hatte sie sich doch unter Dichten bis zu diesem Jahr etwas anderes vorgestellt. Offener, angreifbarer, ausgesetzter als in früheren Bänden ist ein Ich in den Gedichten. Auch hier wird die Sprache im Vollzug beobachtet, aber auch ein sprechend schreibendes Ich, das stockt, das zögert, das sucht, das durchstreicht, das Neuansatz setzt, das nicht auf Distanz gehalten wird, sondern ins Handgemenge mit der Wirklichkeit im Text gerät. Der Wirklichkeit, die in den Text einschlägt, die von ihm geschaffen wird. Bei diesem Kontrollverlust bleibt der Sprachverstand, der fast möchte man sagen, Sprachinstinkt, der Rückgriff auf hochentwickelte poetische Verfahren bestehen. Nicht im Sinne einer harmonischen Form, sondern einer brüchigen, einer radikal fragmentierten, des verzweifelten Neuansatzes. Es ist, schreibt Uttler, als würde die Verletzlichkeit auf unserer Emotionalität reiten. Als lasse sie erneut im ganz konkreten Sinn dem zerstörbaren Körper Fühler wachsen. Diese Fühler sind neu in den vier Zeilen als sensible Antennen. Sie ermöglichen sicher keinen Trost, aber vielleicht, und das ist ein Zitat, komplexe Form von Katharsis, die nicht reinigt, wegwäscht, sondern den Unruheherd auf die Handflächen hebt, dort betrachtbar schwelen lässt. Und um eine Beobachtung aus manchmal sehr mitreißend auf es beginnt anzuwenden, Gedichte sagen nicht, alles wird gut oder alles ist gut, indem sie jedoch zeigen, dass die Einbindung in stabilisierende Muster von Sprache und Welt immer nur vorläufig sein kann, dass Instabilität und Veränderung dem Bewusstsein inhärent sind, validieren sie die Erfahrung der Erschütterung. Und der Essay wagt sich erneut vor auf das umkämpfte Feld der Emotion, spricht mit Gewährsleuten wie Ute Frevert, Corinne Peluchon, mit Hans Jonas und vor allem mit Martha Nussbaum. Martha Nussbaum ist Altphilologin, man könnte eigentlich sagen, sie ist Aristotelikerin. Sie stellt in ihren Werken immer wieder die Frage nach dem guten Leben, Eudaimonia. Emotionen haben für sie nicht nur einen legitimen Platz in jeder vollwertigen Ethik, sondern für Nussbaum sind sie Teil des rationalen Vermögens, haben als intelligent responses to the perception of value selbst einen epistemischen Wert. Sie sind Mittel der Erkenntnis. Anja Uttler weiß zu gut, dass trotz aller formalen Nähe zum Zauberspruch die Literatur nicht zaubern kann. Sie kann Zaubersprüche nur enthalten, selbst ist sie keiner. Sie ist eine langsame, kooperative Praxis. Anja Uttlers Verlangen oder Anliegen, um nochmal die Hasdörfer-Worte aufzugreifen, ist dies. Emotionen als integrale Bestandteile unseres rationalen Vermögens als Teil einer wirklichkeitsverändernden Praxis zu nutzen, einer poetisch-responsiven und einer gesellschaftlich-kommunikativen. Noch einmal Urs Engeler, herrlich paradox, die Wiederholung gibt es nicht. Die Wiederholung ist bereits Antwort. Bevor wir Akroatiker, Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Universums gleich noch einmal in der Dankesrede die Stimme von Anja Uttler hören werden, komme ich noch ganz kurz zurück zur Stimme Anja Uttlers. Mit ihr gerät ebenso wie mit den Vierzeilern und dem Essay Haltung in die Literatur. Haltung im emphatischen Sinne von Zurechenbarkeit, von Verbindlichkeit, die die bequeme Neutralität aufgibt, die Stimme und ihre Verkörperung. Es gilt das gesprochene Wort. Ich zitiere Anja Uttler aus dem Jahr 2018. Ob dies im gegenwärtigen deutschsprachigen Kontext nötig und sinnvoll ist, ich tendiere dazu, diese Frage zu bejahen. Ich auch. Für eine wirklich gegenwärtige Dichtung mehr denn je. Und ich zitiere ein letztes Mal Anja Uttler, den Aufruf verwickelt euch, dass jemand seine Position verbindlich vertritt, für etwas einsteht, dass man auf jeder Position von nichts gefeit ist und dass man zwangsläufig Positionen einnimmt, welche ihrerseits Welten erzeugen. Kein Wort ohne Körper und kein Körper ohne Position. Liebe Anja Uttler, ich gratuliere von Herzen zum Peter-Huchel-Preis. Applaus